Seit April 24 ist ja in Deutschland der private und auch der gemeinschaftliche Anbau von Cannabis zu Genusszwecken legal. In Thüringen haben sich dann mehrere sogenannte Anbauvereinigungen oder auch Cannabis-Social Clubs gegründet, die, wie gesagt, Cannabis anbauen und auch an ihre Mitglieder verkaufen. So eben auch der Erfurter Cannabis Social Club. Kannst du uns, Hermann, noch mal ganz kurz das Konzept dieser Anbauvereinigung bzw. des Erfurter Cannabis Social Clubs erläutern? Wie genau funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also die Genehmigung dafür, für den Einzelanbau, kam im April, aber die Genehmigung für den gemeinschaftlichen Anbau kam erst zum 1.7. Und das war wie folgt vorgesehen, dass sich Vereine gründen können mit bis zu 500 Mitgliedern. Diese sollen gemeinschaftlich Cannabis anbauen und nur an ihre Mitglieder abgeben. Dabei gibt es einiges zu beachten. Mitglieder, die 18 bis 21 Jahre sind, dürfen nur 30 Gramm im Monat bekommen und auch nur Cannabis mit maximal 10% THC. Ab 21 Jahren ist dann der THC-Gehalt unbegrenzt und die Menge auf 50 Gramm im Monat erhöht.
Vielleicht kannst du ja schon mal so eine kleine Bilanz ziehen. Wie sind denn so die letzten Jahre für euch so verlaufen? Also welche Erfahrungen habt ihr gesammelt, sei es jetzt beim Anbau? Ich meine, das ist ja etwas, wo ihr ja auch reinwachsen musstet. Wie ist das bei den Mitgliedern angekommen? Ja, was könnt ihr da so ein bisschen über die letzten Jahre berichten?
Also in Erfurt ging es ja direkt los. Wir haben unseren Papierkram eingereicht und das hat dann durch unsere Genehmigungsbehörde nochmal lange gedauert, bis es bearbeitet werden konnte. Aber Ende des Jahres ging es dann dort los und wir konnten im Februar des Folgejahres dann das erste Mal abgeben, hatten zu dem Zeitpunkt ca. 350 Mitglieder. Und die konnten auch erstmal nur mit 20 Gramm im Monat versorgt werden. Unser erster Anbau war nicht schlecht. Das Cannabis hatte schon um die 20% THC und sah vernünftig aus, aber es war natürlich noch Luft nach oben. Wir hatten das große Glück, dass wir ein bisschen Finanzierung zur Hand hatten, also privat durch meinen Schatzmeister Dennis Gottschalk und mich. Und konnten halt gleich ordentlich anfangen mit klimatisierten Anbauräumen, mit CO2-Begasung und LED-Licht. Das hat es uns auch erleichtert, da diese schönen Anfangserfolge gleich zu erzielen, weil mit gutem Equipment muss man halt nicht ganz so viel zaubern, um da auch gute Ergebnisse herauszubekommen. Ja, und seitdem hat sich das zunehmend professionalisiert. Anbauseitig sind wir jetzt so, dass wir seit schon anderthalb Jahren quasi keine Beschränkungen mehr haben. Die Leute können bei uns das bekommen, was man auch zum Beispiel in den USA oder in den Niederlanden erwarten würde, also Blüten, Haschisch und auch Rosin zum Vapen. Damit haben wir ja eine sehr schöne Mitgliederzufriedenheit erreicht. Wir machen gemeinsame Feste. Das Sommerfest letztes Jahr wurde sehr gut angenommen. Und das Vereinsleben geht so vor sich hin. Es ist natürlich ein bisschen erschwert durch die ganzen Auflagen, die wir haben. Gemeinschaftlicher Konsum zum Beispiel ist nicht gestattet. Und das ist natürlich für einen Verein, wo Leute aus wirklich ganz unterschiedlichsten Lebensfeldern und Lebensbereichen zusammen sind. Also vom promovierten Rechtsanwalt bis hin zu den Frührentner oder auch Leuten, die an der Lidl-Kasse sind, alle gesellschaftlichen Schichten dabei und die haben halt eins gemeinsam, sie mögen Cannabis. Und ja, das ist halt dann doch etwas hinderlich, wenn der gemeinsame Konsum nicht möglich ist.
Du hast jetzt gerade schon eine Auflage erwähnt, nämlich dass das gemeinsame Konsumieren nicht möglich ist. Was gibt es denn sonst noch so für Auflagen oder auch Beschränkungen, wo du sagst, ja, das legt uns irgendwie Steine in den Weg?
Also ich muss dazu sagen, in Thüringen sind wir der einzige Verein, der voll ist, obwohl es noch fünf andere Vereine gibt und ein paar andere sich gründen wollen, aber noch bei dem Genehmigungsverfahren feststecken. Das hat Gründe, dass die Vereine Probleme haben. Der erste Grund ist, die Beschränkung auf 500 Leute ist schwierig. Es gibt viele Leute, die haben halt einen eher geringen Bedarf, also von wenigen Gramm pro Monat. Und da ist natürlich klar, wenn jetzt jedes unserer Mitglieder nur 2-3 Gramm pro Monat bräuchte, könnten wir den Verein halt dicht machen, weil der wäre wirtschaftlich nicht zu betreiben. Von daher wäre da eine Begrenzung der Abgabemenge sinnvoller. Dann könnte man halt auch quasi jeden aufnehmen, der möchte, und könnte mit dem Grundbeitrag halt dementsprechend runtergehen. Qualitätsauflagen sind mannigfaltig. Das ist im Normalfall ist die Bundesauflage nur THC-CBD-Gehalt und natürlich das, was dem gesunden Menschenverstand entspricht, dass man halt guckt, dass das eine abgabefähige Qualität hat. Leider Gottes sind durch die vielen Lücken des Gesetzes jetzt fühlen sich einige Länder gemüßigt, nicht immer in guter Absicht, da eigene Auflagen zu erfinden, die dann den Betrieb unmöglich machen. So hat man auch versucht, Thüringen-Salz vom Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum uns zu medizinischen Grenzwerten zu verpflichten. Das bedeutet, wir hätten dieselben Qualitätsstandards einhalten müssen, wie Cannabis, das halt zur Sterilisation radioaktiv bestrahlt wird. Und das als halt ein Verein mit maximal 500 Mitgliedern. Und das hätte natürlich das ausbedeutet.
Das sind jetzt auf jeden Fall auch Auflagen bzw. Einhaltung von Qualitätsstandards, die so ein bisschen, also wo man sich auch schon fragen kann, so wo kommt es her, beziehungsweise mit welchem Ziel wird es verfolgt? Und wenn man jetzt auch sich so die letzten Monate, zumindest auch die Berichterstattung dazu anguckt, dann ist es ja nur ein Punkt von vielen Sachen, die ihr ja auch kritisiert als Cannabis Social Club am Verhalten, an den Auflagen und an dem Vorgehen auch des Landesamts für Landwirtschaft und ländlichen Raum. Was gibt es denn da noch, wo ihr sagt, das macht es uns schwierig, unnötig schwierig?
Ja, also da beginnen wir am besten von vorne. Erstmal ist ja vom Gesetzgeber vorgesehen, 3 Monate Bearbeitungszeit für die Anträge. Und das ist keine kleine Petitesse, das ist enorm wichtig. Denn wenn man so einen Club gründet, dann startet das damit, dass 1-2 Leute Vollzeit damit beschäftigt sind, das vorzubereiten. Das ist ein mittelgroßes Industrieunternehmen, was man da aufziehen muss, die ganzen Auflagen, die Orte, die man mieten muss, die Commitments, denen man eingehen muss, also ein Vermieter zum Beispiel für eine einmal gefundene Anbaustelle, die ja auch wieder jede Menge Anforderungen erfüllen muss, siehe 200 Meter entfernt von Spielplätzen, Schulen, Sportvereinigungen und so weiter. Wenn man mal einen gefunden hat, dann hält der einen das nicht auf ewig frei. Und wenn dann Genehmigungsverfahren halt sich ewig in die Länge ziehen, dann kommt man in Teufelsküche. Da starteten die Probleme schon. Die gesetzlich vorgegebene Frist konnte nicht gehalten werden. Wir haben das damals auf die Neuheit des Verfahrens geschoben. Aber es ging dann leider weiter. Die erste Kontrolle fand statt in Begleitung von bewaffneten Polizisten, wo wir uns noch gedacht haben, also es wurde uns so vorgestellt als Beratung und so weiter, das haben wir auch dankbar angenommen, aber halt schon uns gefragt, warum 4 Polizeibeamte nötig sind, die haben ja auch anderes zu tun. Wir mussten ja vom gesamten Vorstand die erweiterten Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister beibringen, also war schon bekannt, dass wir da quasi keine Sträuche sind. Naja, es ging dann auf jeden Fall los und nach einiger Zeit kamen die ersten Merkwürdigkeiten auf. Von uns wurde zum Beispiel gefordert, dass wir alle Mitgliederdaten rausgeben, inklusive Perso-Kopien, Adressen, Namen, Kontoverbindungen und so weiter. Das haben wir natürlich nicht getan. Daraufhin wollte man das erzwingen. Und wir mussten erst mit Hilfe des Thüringer Datenschutzbeauftragten diese offensichtlich wahnwitzige Idee, da eine Kiffer-Zentraldatei aufbauen zu wollen, niederschlagen. Also da haben wir uns schon gefragt, wo der Eifer, da so weitgehend eingreifen zu wollen, herkommt. Aber damals waren wir halt noch in guter Meinung, dass halt einfach nur gründlich gearbeitet werden sollte und man halt einfach den Gesetzestext falsch verstanden hatte und hätten uns halt das einfacher gewünscht, aber da ist halt viel Kraft, Energie und auch Anwaltskosten schon reingeflossen.
Ja, und sicherlich auch eine massive Verunsicherung. Ich stelle mir gerade vor, wenn du hast gerade beschrieben, hier 4 PolizeibeamtInnen auch bewaffnet, dann so eine, wir würden gerne alle Daten eurer Mitglieder haben. Man hat ja sofort das Gefühl, eben nicht mehr legal zu handeln mit dem, was man tut. Also ich finde, das signalisiert ja auch einen gewissen Druck. Oder wie erging es euch dabei?
Naja, also am Anfang, wir haben auch gerne die Beratung durch die Polizei angenommen. Wir waren ja frisch, enthusiastisch und voll dabei. Und so eine Beratung durch die Polizei ist natürlich wertvoll. Also die haben auch gute Hinweise gegeben, wie man halt gegen Einbruch besser sichern kann, was halt nützlich ist und was dann hier überflüssiger Schnickschnack in der Sicherheitstechnik. Also von daher waren wir beim ersten Besuch noch ganz guter Dinge. Es war natürlich schon ein bisschen merkwürdig, dass man deutlich sichtbar die Polizeiakten, die man über uns angelegt hatte, mitgebracht hat. Ja, weiß ich nicht, warum man die so vorzeigen musste. Das hatte meines Erachtens schon so ein bisschen ein Geschmäckle. Aber die kannten uns auch noch nicht. Wir haben da gesagt, ja, natürlich. Die müssen auch erst mal sehen, was sich da entwickelt, und die wollen halt nicht, dass es da irgendwelche Fehlentwicklungen gibt, und werfen da natürlich ein Auge auf uns. Das ging. Ja, aber es ging dann halt so weiter. Die Kontrollen wurden dann vierteljährlich gemacht. Zum Vergleich, ein Atomkraftwerk oder eine Pulvermühle werden einmal im Jahr kontrolliert, auch Pharmaunternehmen einmal im Jahr. Wir vierteljährlich, mit immer einer Probenahme. Bei der allerersten Probenahme wurden 350 Gramm Cannabis mitgenommen. Das ist natürlich für eine Anbauvereinigung, die am Anfang erstmal die Abgabe für ihre Mitglieder begrenzen musste, schwierig zu sehen, wenn da so ein riesiger Beutel mit Cannabis im Wert von weit über 1.000 € aus der Anbauvereinigung getragen wird. Vor allen Dingen, weil halt die kommerziellen Labore, bei denen wir ja auch getestet haben, gesagt haben, 18 Gramm genügen für eine Beprobung von allen. Da dachten wir aber auch, na gut, das Thüringer Landesamt kommt halt eher von der Futtermittelbeprobung und von der Saatgutbeprobung. Und wenn man halt Kartoffeln beprobt, sind 350 Gramm Probemenge halt eine vollkommen normale Größe. Das war aber sehr schwierig zu kommunizieren, dass da doch große Werte weggetragen werden. Und das hat natürlich am Anfang kleine Vereine auch schwer getroffen. Wenn die gesamte Anbaumenge halt nur ein paar Kilo sind und dann werden da hunderte Gramm Cannabis zur Beprobung mitgenommen, das trifft schon.
Okay, das heißt, auf der einen Seite gibt es ein sehr enges Kontrollnetz. Also ich meine, das bündelt ja auch ein paar Ressourcen, wenn da viermal im Jahr Kontrollen bei euch durchgeführt werden, immer auch in Polizeibegleitung. Dann werden sehr hohe Mengen an Proben von euch entnommen. Aber so die größte Herausforderung ist ja eben auch dem Gerechtwerden der Auflagen, die ja das Landesamt für Landwirtschaft ja selbst geschaffen hat. Kannst du das vielleicht
Genau.
nochmal erklären, worum es eigentlich, das ist ja auch der Kern des Verfahrens, wo es jetzt ein Urteil gab in einem Eilverfahren, kannst du den Kern dieser Problematik noch mal erläutern?
Genau, das ist die letzte Eskalation der Sache, die dann halt wirklich auch gegenüber den Vereinen, man muss fast sagen, die Brücken abgebrannt hat. Es kam eine Änderung unserer Zulassung. Das heißt, man hat uns nicht eine Auflage gegeben, sondern man hat gesagt, mit der sofortigen Wirkung jetzt ändern wir eure Zulassung und verpflichten euch zu extrem umfangreichen Labortests noch weit über das Maß hinaus, was wir bis dahin durchgeführt haben. Was wir bis dahin durchgeführt hatten, war halt schon weit über jeden Industriestandard hinaus. Und jetzt wurde es halt wahnwitzig. Jede Charge von jedem musste zwingend überprüft werden auf Schimmeltoxine, Schimmel, Schwermetalle und natürlich den THC-CBD-Wert. Und gerade bei Schwermetallbeprobungen und Schimmelbeprobungen, das weiß jeder, der sich damit beschäftigt hat, also auch das Landesamt, Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum, da nimmt man im Normalfall Übersichtsproben. Das heißt, man nimmt aus jeder Charge was raus, überprüft dann und guckt, hat man ein Problem, hat man kein Problem. Wenn man kein Problem hat, alles gut. Wenn da eine Auffälligkeit ist, dann wird einzeln beprobt. Ja, das hat unsere Laborkosten dann halt ver-5-6-facht und auf mehrere 10.000 € im Jahr erhöht. Und natürlich immer mit der impliziten Drohung, dass wenn wir die strengen medizinischen Grenzwerte, die ja für bestrahltes Cannabis sind und für Cannabis, das halt an Krebspatienten ohne Immunsystem abgegeben werden muss, wenn wir die nicht halten, dass dann halt Sperrungen von Chargen drohen und dass wir dann das Cannabis wegwerfen müssen. Wir konnten es erstmal nicht fassen, als das im Briefkasten lag. Dazu kam noch, dass da eine sofortige Vollziehung angeordnet wurde. eine sofortige Vollziehung bedeutet. Man muss sofort sich dran halten. Keine Einspruchsfristen, nichts. Sofort. Und das ist eine extreme Maßnahme, die eigentlich nur dann getroffen werden darf, wenn Gefahr im Verzug ist. Also beispielsweise irgendwie ein Schornstein auf dem Dach droht runterzufallen und da muss jetzt sofort was gemacht werden, kein Einspruch, nichts. Das muss abgesichert werden. Dann tut man das. Bei einem normalen Verwaltungsverfahren quasi absolut unüblich, also absolut unüblich. Naja, und das führte halt dann dazu, dass wir schon zu den rechtswidrigen Auflagen quasi verpflichtet waren, die einzuhalten und keine Möglichkeit hatten, da erstmal was dagegen zu tun. Das mussten wir dann halt drumherum bauen und mussten unsere Trocknung anpassen und mussten riesige Handstände machen, um überhaupt abgabefähig zu bleiben. Wir mussten auch die Anbauvereinigung erstmal für 2 Wochen schließen und die Abgabe für 2 Wochen einstellen, weil halt mikrobiologische Untersuchungen noch von allem, was dort war, angefertigt werden mussten. Und haben halt gleichzeitig eine Anwaltskanzlei bemüht, den Fall geschildert. Die konnten es auch erstmal, also die Fassungslosigkeit war ringsherum. Unser Labor hat uns gefragt, ob wir spinnen, weil wir hier alles beproben lassen wollen. Das wäre doch komplett unnötig und das hätte er in seinen 30 Jahren im Geschäft noch nie gehört. Ja, damit musste man dann erstmal leben. Hm. Und dann ging halt der juristische Kampf los.
Bevor wir auf diesen juristischen Kampf eingehen, das sind ja jetzt Anforderungen oder ja Maßnahmen, die vom Thüringer Landesamt für Landwirtschaft ja aufgestellt wurden. Gibt es denn ähnliches Vorgehen oder Amtshandlungen auch in anderen Bundesländern? Kennt ihr das auch von anderen Bundesländern? Ist die Situation ähnlich?
Ja, Bayern ist dort ein schönes Beispiel. Bayern hat das auch versucht, weil sie dort aber auch explizit gesagt haben, sie wollen die Vereinigung nicht. Und wollen alles tun, um die zu verhindern. Und das war halt dort ein auch mehr oder weniger offen ausgesprochener Angriffswinkel, dass man gesagt hat, wir erfinden einfach Grenzwerte und setzen die halt so hart, dass keiner drüber kommt. Damit kann es auch keine Anbauvereinigungen geben. Damit ist Bayern aber schon vor dem Verwaltungsgericht Würzburg gescheitert, weil man das offensichtlich nicht darf. Also die Landesverwaltung darf sich nicht einfach irgendwas ausdenken, um de facto etwas zu verbieten, was der Bundesgesetzgeber erlaubt hat.
Ich wollte gerade sagen, das riecht ein bisschen danach, als ob so die Gewaltenteilung da ein bisschen aufgelöst wird und Behörden, also Verwaltung, Politik macht, beziehungsweise Politik so auslegt. Das sage ich jetzt irgendwie so mit dem, was du mir gesagt hast, aber du sagst ja auch, ihr habt euch recht schnell dann, beziehungsweise nachdem es dann ja wahrscheinlich auch für euch eine Existenzfrage war, juristische Hilfe geholt. Das habt ja aber nicht nur ihr als Cannabis Social Club hier in Erfurt gemacht, sondern das haben ja auch andere Clubs hier in Thüringen gemacht. Kannst du das dann nochmal ein bisschen schildern? Was war dann das Nächste? Also habt ihr euch da auch untereinander ein bisschen abgesprochen? Ja, weiß ich nicht.
Ja, also nicht nur ein bisschen. Das war für alle Clubs eine existenzbedrohende Situation, vor allen Dingen, weil auch sehr unklar vom Amt kommuniziert wurde. Es wurde erst gesagt, also wir haben es durchgelesen und prüfen lassen und gesagt, okay, das verpflichtet uns zu den Grenzwerten. Vom Amt kam aber die Aussage, nein, so schlimm ist das nicht. Lass doch erstmal die Frist verstreichen und das rechtskräftig werden, so schlimm ist das nicht. Allerdings haben sie da einen Thüringer Cannabis Social Club schon 5.000 € Zwangsgeld angedroht für die Nichteinhaltung dieser Auflagen, die ja alle nicht so schlimm sind. Also haben wir gewusst, hier wird ein falsches Spiel gespielt, weil wir miteinander geredet haben. Und dann ist das passiert, was das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum wahrscheinlich nicht gedacht hätte. Wir haben uns alle zusammengesetzt und haben eine gemeinsame Strategie gemacht. Denn um sowas niederzuschlagen, das kostet also uns bis jetzt 20.000 € war die letzte Rechnung, jetzt sind, glaube ich, wieder 8.000, 9.000 aufgelaufen. Also das kostet eine Menge Geld und der Verein in Erfurt war der einzige, der groß genug war und genügend Einnahmen hatte, um das irgendwie schultern zu können. Die anderen Vereine wollten aber auch nicht zumachen. Das heißt, wir haben uns zusammen eine Anwaltskanzlei gesucht und haben dann gesagt, der Verein in Erfurt bezahlt das Verfahren federführend. Und viele andere Fälle, weil die Auflagen ja gleich an alle Vereine gingen, ist halt nur Copy-Paste. Und dann bezahlen die kleineren Vereine halt nur den Aufwand, der für sie extra anfällt. Das heißt, die kleinen Vereine haben nur ein Zehntel der Kosten und können so offen bleiben und weitermachen. Denn das muss man ganz klar sagen, wenn jeder Verein das hätte aus eigener Tasche stemmen müssen, dann wären einige, denke ich, schon zu.
Okay, das heißt, mehrere Vereine haben geklagt und jetzt gab es ja Ende Juli das erste Urteil, den ersten Urteilsspruch in einem Eilverfahren. Das Verwaltungsgericht Gera hat entschieden auf eine Klage eines Jena Cannabis-Clubs und hat damit, du hast es eben schon vorweggenommen, gesagt, dass diese Auflagen des Thüringer Landesamts für Landwirtschaft und ländlichen Raum rechtswidrig sind. Kannst du neben dieser zentralen Kernaussage auch nochmal erläutern, ja, wie es denn eigentlich die Begründung ist und was im Kern sozusagen das Urteil alles umfasst?
Ja, also das Urteil ist, da bin ich dem Verwaltungsgericht auch sehr dankbar. Das hat halt gesehen, das ist jetzt hier noch vor weiteren Gerichten anhängig. Und das bedarf also, die hätten es einfach rausschmeißen können, weil das formal so schlecht war, dass alleine formal das nicht haltbar wäre und hätten sagen können, ja, das ist formal falsch. Deshalb bitte, liebes Amt, zurücknehmen und nochmal. Aber sie haben sich die Mühe gemacht, auf 14 Seiten dem Amt nochmal, man muss es sagen, in einfachen Worten, die Gesetzeslage zu erklären. Dass das T3LR, das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum, halt keine Grenzwerte selbst erfinden darf, dass sie halt sich an Recht und Gesetz halten müssen und so weiter. Also, und hat halt das nicht nur als rechtswidrig bezeichnet, sondern als offensichtlich rechtswidrig. Und das ist ein geklärter Begriff. Das bedeutet, auch ein juristischer Laie hätte erkennen müssen, dass das rechtswidrig ist. Und das ist natürlich schon eine herbe Klatsche für ein Amt, was viermal im Jahr bei den Anbauvereinigungen steht, alles auf links dreht, alles nachzählt, nachwiegt und guckt, ob da irgendwelche kleinsten Abweichungen sind, dann attestiert zu bekommen, dass man offensichtlich rechtswidrig handelt.
Jetzt ist das ein Beschluss in einem Eilverfahren gewesen. Was bedeutet das denn jetzt ganz konkret und vor allen Dingen wahrscheinlich auch für die anderen Verfahren, die noch laufen? Ist jetzt schon alles entschieden oder steht der eigentliche Rechtsschritt noch bevor?
Also das zieht sich ja jetzt schon über Monate, auch ein Eilverfahren. Das ist natürlich wieder auch anzulasten. Die Verwaltungsgerichte sind überlastet und dass man die jetzt mit so einem Blödsinn verstopft, dass hier vier Verfahren in Thüringen dafür laufen, wo Richter dann 14-seitige Begründungen schreiben müssen, ist natürlich niemandem zuträglich. Erstmal ist nur entschieden worden, dass jetzt für Jena der sofortige Vollzug aufgehoben wird. Das heißt, das, was man reingedrückt hat, um uns halt auch sofort zu den sehr teuren Maßnahmen zu verpflichten, um uns halt möglichst schnell, bleiben wir einfach bei verpflichten. Das ist jetzt aufgehoben worden für Jena. Aber das in so klaren Worten, dass jetzt eindeutig ist, die anderen Verwaltungsgerichte würden jetzt dem T3LR das nach und nach um die Ohren hauen, auch mit genauso deutlichen Worten. Und deshalb ist jetzt schon eins passiert. Für die anderen Vereine ist heute, da gab es vorhin eine E-Mail an uns, der sofortige Vollzug aufgehoben worden. Das heißt, wir müssen uns jetzt vorläufig nicht mehr an die Auflagen halten. Aber das T3LR hat noch nicht, trotz Bescheinigung der eindeutigen Rechtswidrigkeit, die Verfahren zurückgezogen. Das heißt, die Hauptsache-Verfahren laufen jetzt noch, beschäftigen weiter vier Gerichte im Freistaat, obwohl halt der Ausgang nach der Ansage im vorläufigen Beschluss klar sein dürfte.
Und was bedeutet das ganz konkret für eure Arbeit? Also ich meine, du sagst ja schon, wenn es Verstöße gibt, wird auch mit Bußgeld gedroht. Oder ich weiß gar nicht, ob Bußgeld jetzt der richtige Begriff ist, aber wird mit einer Zwangsgeld gedroht. Und es ist de facto ja noch alles im Prozess. Wie wirkt sich das auf eure Arbeit und auch auf die Arbeit oder das Vereinsleben von euch und auch den anderen Clubs aus?
Also es ist so, dass bei den Clubs damit ist der Vorstand beschäftigt. In Erfurt immerhin haben wir da jetzt zwei bezahlte Leute, die sich Vollzeit damit beschäftigen können. Also das bin ich und mein Schatzmeister Dennis Gottschalk. Wir haben da die personellen Ressourcen, damit umzugehen, obwohl das natürlich auch immer noch stresst. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das die ehrenamtlichen Vereine stemmen. die leben halt auch ein Stück weit davon, dass sie sich hier anlehnen können in dem Gerichtsprozess, dass die Hauptsache von Erfurt durchgefochten wird und sie dann quasi das übernehmen können. Aber natürlich ist es immer noch eine Belastung, dass das über einen schwebt. Die Anwaltskanzlei kostet Geld. Das Gerichtsverfahren kostet Geld, also es kostet den Steuerzahler Hunderttausende Euro, uns kostet es Zehntausende Euro. Und ja, es ist natürlich, also wir wissen halt, wie es ausgeht. Von daher fühlen wir uns da jetzt nicht bedroht. Die offensichtliche Rechtswidrigkeit ist halt festgestellt worden und an der Stelle wird die dann halt auch bestätigt werden im Hauptsacheverfahren. Aber das wird natürlich noch jetzt jede Menge Kräfte binden, sowohl von uns als auch von den Gerichten und man fragt sich halt für was.
Nun ist ja dieses Landesamt für Landwirtschaft und ländlichen Raum ja auch einem Ministerium nachgeordnet, nämlich dem Thüringer Wirtschaftsministerium bzw. Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und ländlichen Raum. Seid ihr denn da in irgendeiner Form Austausch mit der Ministerin oder gibt es da irgendwelche Reaktionen? Weil ich meine, das Urteil ist ja, wie du es gerade schon eben geschildert hast, so ein bisschen der bisherige Höhepunkt eines viel längeren andauernden Konfliktes. Aber gab es da bisher auch irgendeine Rückmeldung, irgendein Statement?
Also vor anderthalb Jahren gab es mal den Versuch von uns dort auch bei höherer Position. Wir haben uns angemeldet bei dem Herrn Staatssekretär Maltsch, der dafür zuständig ist, ministeriumsseitig, und haben halt um einen Termin gebeten. Und das haben wir schon relativ frühzeitig bei unserer Gründung gemacht, weil wir gesagt haben, naja, stellen wir uns einfach mal vor, wenn man uns kennenlernt und die Fragen direkt an uns stellen kann, dann können ja auch Ängste genommen werden und man kann zeigen, wer man ist. Und nach 6, 7 Monaten hatten wir dann den Termin beim Herrn Maltsch. Den habe ich, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, wie der abgelaufen ist. Also ich war dort mit meinem stellvertretenden Vorsitzenden, meinem Vater, und wir wollten uns halt nur dort vorstellen und halt sagen, wer wir sind und dass es halt mit der Verwaltung so ein bisschen hakt. Der Herr Maltsch kam eine halbe Stunde zu spät und in der Begrüßung fiel nach meiner und der Erinnerung meines Vaters schon die Worte, dass man uns eigentlich nach seiner Meinung wieder verbieten sollte. Mein Vater hat nachgefragt, ob das auch die Meinung des Ministeriums ist. Da hat er gesagt, nein, das ist nicht die Meinung des Ministeriums, nur seine Privatmeinung. Und das Gespräch verlief dann auch, naja, ich sage mal, relativ an der Oberfläche. Wir haben unsere Anliegen vorgestellt, wir wurden rausgeschickt und eine Dame, die sich nicht vorgestellt hat und ihren Namen auch nicht nennen wollte, wurde danach noch mit Herrn Maltsch und seinem persönlichen Mitarbeiter ins Gespräch genommen. Davon weiß ich nichts mehr. Herr Maltsch erinnert sich nicht daran, dass ein Gespräch stattgefunden hat, bestreitet aber nicht, dass das Gespräch eventuell gegeben haben könnte. Aber er bestreitet vehement, dass, wenn es dieses Gespräch gegeben hat, die Aussage gefallen wäre, dass er persönlich für das Verbot wäre. Und das ist dazu die Sachlage und das ist der einzige Kontakt, den wir in das Ministerium rein hatten.
Okay, dann vielleicht jetzt mal einen vager Blick in die Zukunft und damit bin ich auch schon bei meiner letzten Frage. Jetzt gibt es eben dieses Urteil. Wie blickt ihr dann damit jetzt in die Zukunft? Wird es eurer Meinung nach, ja, wird es da vielleicht eine Einsicht seitens des Landesamtes geben? Erwartet ihr da vielleicht auch eine Änderung ihrer Praxis? Wie seht ihr das oder was hofft ihr da vielleicht auch?
Wenn du dich an unseren ersten Beitrag erinnerst oder da nochmal reinhörst, da waren wir noch voll Feuereifer und Begeisterung und dass das Amt halt sich einarbeiten wird in die Sachlage und dass die Reibungsverluste sich reduzieren werden. Das denken wir mittlerweile leider Gottes nicht mehr. Es fällt uns immer schwerer, bei den ganzen Sachen, die passieren, einfach nur an Inkompetenz zu glauben. Denn auch das Amt hat eine interne Rechtsabteilung. Das sind lange vorher durchgegangene Geschichten, die dort über viele Schreibtische gelaufen sind. Es fallen mir wenig Erklärungen ein, wie man dann offensichtlich rechtswidrige Bescheide verschicken kann. Wir haben jetzt heute auch einen offenen Brief an den Leiter des T3LRs geschickt, denn über die Akteneinsicht haben wir erfahren, dass er behauptet hat, die Polizeibegleitung müsse sein. da zunehmend Verweigerungen bei Kontrollen und bei Probenahmen erfolgen. Daraufhin haben wir uns erstmal erschrocken und haben gesagt, was ist da vorgefallen, haben alle Vereine angerufen, haben gefragt, wie sieht es bei euch aus. Und ja, was soll ich sagen, die in der ganzen Zeit von Beginn der Vereine bis jetzt gab es null Verweigerung der Probenahme und null Verweigerung des Zugangs. Also ja, einfach ein Statement, wo ich nicht weiß, wie das ein Amtsleiter gegenüber einem Polizeipräsidenten machen kann, um Ressourcen von der Polizei abzuziehen und in die Vereine zu schicken, wo unter uns gesagt 4 gelangweilte Polizisten rumstehen und einen Arbeitstag quasi verschwenden, der genauso gut dafür gebraucht würde, Verbrechen aufzuklären.